Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie auf diesem Weg ansprechen zu können, denn wir haben eine extrem wichtige strategische Situation. Diese Berliner Veranstaltung ist ein Teil einer Serie von ähnlichen Veranstaltungen, die wir im Augenblick in vielen amerikanischen Städten machen, aber auch in verschiedenen europäischen Städten. Und das Ziel ist, die Bevölkerung aufzurütteln über die unmittelbare Gefahr eines Krieges, der durch die Natur der Sache ein Atomkrieg zu werden droht. Aber der Zweck dieser Veranstaltungen ist gleichzeitig, Ihnen von dem Ausweg und der Alternative, die durchaus schon existiert, zu berichten. Und deshalb ist es zwar hochgefährlich, aber es ist nicht hoffnungslos. Aber ich glaube, jeder Mensch, der die gegenwärtige Weltgeschichte verfolgt, spürt irgendwie, dass sich da ein großes Unheil zusammenbraut. Und natürlich der offensichtliche Punkt, der sichtbar ist, ist die Zuspitzung der Lage in der Ukraine. Nun hat gerade gestern James Clapper, der Chef des amerikanischen Nationalen Geheimdienstes, sich dafür ausgesprochen, doch jetzt amerikanische Waffen an das ukrainische Militär zu liefern, angeblich, weil er überzeugt ist, dass die Rebellen in der Ostukraine einen Angriff auf Mariupol vorbereiten im kommenden Frühjahr. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich Teil einer ganz anderen Strategie. Und zwar haben wir eine Situation, wo Russland ja schon sehr deutlich gesagt hat, dass für sie amerikanische Waffenlieferungen an das ukrainische Militär die rote Linie sind, die nicht überschritten werden darf. Und trotz der moderaten Erfolge des Minsk-II-Abkommen ist ja der Präsident Poroschenko soeben auf einer großen Waffenmesse in Abu Dhabi gewesen und hat dort auch Waffen eingekauft. Nun weiß jeder, dass Abu Dhabi nicht gerade eine der führenden Waffenproduktionsstätten der Welt ist, sondern es ist ein Platz, über den man natürlich sehr gut amerikanische und andere Waffen kaufen kann. Die Lage ist so, dass jetzt der William Polk gestern ebenfalls in dem Newsblog, also in dem Blog von Pat Lang, das ist ein wichtiger Militäranalyst in Amerika, die Analyse gemacht hat, dass es sich bei der Ukraine-Krise um eine umgekehrte Kuba-Krise handelt. Das heißt, genau wie 1962 in der Auseinandersetzung eben die Sowjetunion damals Nuklearwaffen nach Kuba gebracht hat, dass eben heute die ähnliche Situation existiert in Bezug auf das Schlachtfeld Europa. Das heißt, dass Atomwaffen ganz in der Nähe der russischen Grenze sich befinden. Darüber spreche ich gleich noch einiges mehr. Dass der Unterschied, sagt der Herr Polk, eben darin besteht, dass damals jeder wusste, dass es unmöglich ist, einen Atomkrieg zu gewinnen. Das ist in der Natur der Sache liegt, dass ein solcher Krieg immer sich zu einem globalen Krieg ausweiten würde, während heute die Illusion besteht, dass es möglich sei, einen Erstschlag mit dem Einsatz von Atomwaffen zu gewinnen. Und William Polk war immerhin einer der drei Berater von Kennedy in der in dem Krisenmanagement-Komitee von damals und hat also die Kuba-Krise hautnah miterlebt. Nun hat mein Ehemann Lyndon LaRouche, der normalerweise immer extrem präzise historische Trends erkennt, wenn sie anderen Menschen noch verschleiert sind, der hat zum ersten Mal in der expliziten Form vor dem Ausbruch eines dritten atomaren Weltkrieges gewarnt, als damals die USA und verschiedene andere Staaten Libyen angegriffen haben. Das war ein Krieg, obwohl es natürlich nicht als Krieg verkauft wurde. Und dann Gaddafi auf diese bestialische Weise ermordet wurde. Und Lyndon LaRouche hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, für dieses Verhalten gibt es nur eine einzige Erklärung. Und das ist, dass die USA sich auf einen Krieg mit Russland und natürlich letztlich dann auch China vorbereiten. Nun, in den letzten Wochen haben sich sehr viele Menschen geäußert, die vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt haben. Gorbatschow, der natürlich in Russland nicht so beliebt war, aber Gorbatschow hat in der letzten Zeit doch sehr stark Putin verteidigt und gewarnt, dass der Westen da eben einen Dritten Weltkrieg vorbereitet. Dann natürlich Günter Grass, der meinte, dass der Dritte Weltkrieg schon angefangen hat, aber auch eine ganze Reihe von Militärexperten wie Theodor Postol, der Anfang Dezember in der amerikanischen Zeitschrift The Nation eben gewarnt hat, dass die Idee, dass man einen Erstschlag gewinnen kann, eine ganz gefährliche Illusion ist, weil es eben einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen konventionellen Kriegen und Atomkriegen. Und es die Natur der Sache ist, dass eben im Fall des Einsatzes von Atomwaffen letztlich dann der Gegner, der angegriffene Gegner, das gesamte Arsenal einsetzen wird. Und dass also die Idee, dass man mit Cyber-Warfare die Luftabwehr ausschalten kann und überhaupt, dass man so einen Krieg gewinnen kann, das sei also eine ganz gefährliche Illusion. Dann findet jetzt gerade an diesem Wochenende in New York eine Konferenz statt, der New York Academy of Medicine, mit dem Titel Die Dynamik, die zur möglichen nuklearen Auslöschung führen kann. Und in der Einladung zu diesem Kongress, an dem einige Dutzend Militärexperten teilnehmen, sagen sie eben, dass die USA und Russland 94% von den insgesamt 16.400 atomaren Sprengköpfen, die es weltweit gibt, eben besitzen. Und dass diese Arsenale der USA und Russland in einem erhöhten Alarmzustand sich befinden wegen der Zuspitzung der Krise in der Ukraine. Dann ist natürlich sehr wichtig in dem Zusammenhang, dass gerade erst vor kurzem die USA angekündigt haben, dass sie ihr gesamtes atomares Arsenal, alle nuklearen Sprengköpfe und auch Systeme, mit denen die geliefert werden, und zwar vom Schiff, von U-Booten, Raketen, Flugzeuge, dass die alle in einer Kostenhöhe von 1 Billion Dollar in den nächsten Jahrzehnten ersetzt werden sollen. Hans Christensen, der ein führender Vertreter der Föderation der amerikanischen Wissenschaftler ist, nimmt an diesem Kongress teil und warnt eben da auch vor dieser Situation. Nun, es gibt also Leute, die sagen, wir stehen am Rande des Dritten Weltkrieges. Und um das zu verstehen, weil die meisten Leute sind leider noch in einem totalen Schlafwandel und merken nicht, wie gefährlich die Lage ist. Anfang der 80er, als die Mittelstreckenraketenkrise auf dem Höhepunkt war, und jeder wusste, dass der Atomkrieg nur einige Minuten entfernt war, weil im Falle eines versehentlichen Abschießens einer Rakete die andere Seite sofort das gesamte Arsenal hätte in Gang setzen müssen, einfach weil die Warnzeit so kurz war. Heute ist sie 3 Minuten. Aber damals waren Hunderttausende von Menschen auf der Straße und Helmut Schmidt hat damals fast täglich vor dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges gewarnt. Während heute die Bevölkerung absolut denkt, nein, das kann überhaupt nicht passieren, das wird niemals passieren. Aber wie ich im Einzelnen jetzt darlegen will, ist die Gefahr absolut real. Und zwar muss man zurückgehen an den Punkt, als sich 1991 die Sowjetunion auflöste. Und damals hätte es eine wirkliche Chance gegeben für eine Friedensordnung für das 21. Jahrhundert. Weil der Gegner, der Kommunismus, war nicht mehr da. Man hätte also wirklich da ein völliges anderes Bündnis zwischen den Nationen auf die Tagesordnung setzen können. Aber wie der ehemalige amerikanische Botschafter in Moskau zu dieser Zeit, also während der Auflösung der Sowjetunion, Jack Matlock, gerade in Washington in einer Konferenz in dem National Press Club dargelegt hat, haben die USA und natürlich die Briten und andere, aber vor allen Dingen natürlich die USA, alle Versprechen, die damals gegenüber Gorbatschow, Kohl und anderen gegeben wurde, alle gebrochen. Das heißt, damals war explizit, und es ist wichtig, dass der amerikanische Botschafter von damals das nochmal betont hat, gab es das Versprechen, dass die NATO sich niemals an die Grenzen Russlands ausbreiten würde. Aber damals war das Unglück, dass in Amerika in der Administration von Bush Senior sich die Neocons gerade eine neue Strategie gegeben hatten, das sogenannte Project of a New American Century Doctrine. Und das war halt die Idee, dass eben jetzt da die Sowjetunion und damit die zweite Supermacht verschwunden war, dass es eben möglich sein würde, auf der Basis der angloamerikanischen Sonderbeziehung ein Weltempire zu errichten. Das wurde natürlich nicht Weltempire genannt, sondern Globalisierung. Und das war halt die Idee, dass es von jetzt ab eine ungezügelte freie Marktwirtschaft geben könnte, dass man praktisch nicht mehr so viel Gewicht legen müsste auf wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, sondern dass man mit der Deregulierung der Banken quasi die Profitmaximierung des Monetarismus quasi auf die Spitze treiben könnte. Und das führte dann zu einer sukzessiven Deregulierung der Märkte, die dann in der Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes 1999 gipfelte. Gleichzeitig beschloss man Regimewechsel gegen alle Regierungen, die sich dieser Globalisierung widersetzten. Dazu gehörte natürlich erstmal der Krieg gegen Saddam Hussein. Dann wurde das unterbrochen. 8 Jahre Clinton gab es so eine Art Interregnum. Aber dann mit Bush Junior und Obama wurde diese Politik des Regimewechsels voll fortgesetzt. Also Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine, Georgien natürlich. Gleichzeitig finanzierte man im großen Stil die Farbrevolution. Rosenrevolution in Georgien, die Orange Revolution in Ukraine und Victoria Nuland, die zuständige Staatssekretärin im Außenministerium für Europa, prahlte kürzlich, dass man in den USA 5 Milliarden Dollar ausgegeben hat für die NGOs in der Ukraine allein. Gleichzeitig wurde das Versprechen gebrochen, die NATO nicht in den Osten auszuweiten, und die NATO-Truppen wurden immer mehr, also die NATO-Grenze wurde immer mehr nach Osten verschoben. Zu einem gewissen Auslöser der jetzigen Krise kam es, als im November 2013 Demonstrationen auf dem Maidan anfingen als Reaktion auf den Versuch, die Ukraine dem EU-Assoziierungsabkommen anzugliedern, was bekanntermaßen Präsident Janukowitsch im allerletzten Augenblick abgelehnt hat, weil ihm wahrscheinlich klar wurde oder klar gemacht wurde, dass es eine unhaltbare Situation war. Weil natürlich dieses Abkommen unter anderem bedeutet hätte, dass EU-Produkte ungebremst den russischen Markt überschwemmt hätten. Und das wäre also schon eine Form der ökonomischen Kriegsführung gegen Russland gewesen, wie wir es jetzt bei den Sanktionen erleben. Aber selbst die amerikanische Denkfabrik Stratfor veröffentlichte damals einen Artikel, dass es auch aus militärischen und sicherheitspolitischen Gründen für Russland unakzeptabel war, dass sich die NATO in der Ukraine ausbreitet und die Kontrolle über die Krim bekommen würde und damit die russische Schwarzmeerflotte vertrieben hätte. Dann wurde es ja so, innerhalb von Stunden gab es diese Demonstrationen auf dem Maidan. Und schon nach ganz kurzer Zeit waren es eben nicht nur die schon genannten NGO-Vertreter und normale Bürger, sondern eben auch Vertreter des rechten Sektors und der Nazi-Organisationen, die dann die entscheidende Rolle bei dem Coup im Februar gespielt haben. Nun, Worum handelt es sich bei diesen Nazis? Also der Westen behauptet ja immer, das sei alles nur russische Propaganda, es gäbe keine Nazis in der Ukraine. Aber wir haben das gründlich recherchiert und Leute vom rechten Sektor von Svoboda beziehen sich alle auf Stepan Bandera und damit die Leute, die in den 40er Jahren den Nazis bei der Besetzung der Ukraine geholfen haben und die im Übrigen nie vor Gericht gestellt wurden. Weil als der Krieg zu Ende war, haben CIA, MI6 und die Gehlen-Organisationen des BND diese Netzwerke quasi so als im Hinterhalt für den kommenden Kalten Krieg übernommen, ähnlich wie die Gladio-Organisation der NATO, und haben die dann in gewisser Weise relativ still, aber doch geführt, zum Beispiel als Teil des antibolschewistischen Blocks. Und der ukrainische Ableger davon saß also in München und wurde geführt von Jaroslav Stetsko und als er gestorben war, von seiner Frau Slava Stetsko. Und die begannen dann schon in den 70er, 80er Jahren neue Leute zu rekrutieren, die dann eben heute in der Form des rechten Sektors und Svoboda und noch anderen Gruppierungen da in der Ukraine sich entwickelt haben. Das waren die Leute, die für die Gewalt auf dem Maidan verantwortlich waren, die die Gebäude kontrollierten, von denen aus die Scharfschützen geschossen haben am 21. Februar, also den Coup ausgelöst haben. Und das sind im Grunde die Leute, die jetzt in dieser neuen Poroschenko-Regierung und im Radar eben sitzen und die vom Westen voll unterstützt werden. Also von Viktoria Nuland, deren Ehemann ja nicht so geheimnisvoll der Robert Kagan ist, der einer der Autoren war des Project for a New American Century Doctrine. Dann war natürlich die Reaktion dieser JATS-Regierung, die russische Sprache zu verbieten. Und dann kam es zum Protest auf der Krim, also als Reaktion, nicht als Aktion Russlands, sondern als Reaktion. Und diese Narrative, also diese Lesart, wird vom Westen systematisch eben da in einer völlig falschen Weise eben dargestellt. Und als Folge davon haben dann die Rebellen in der Ostukraine die Autonomie, größere Autonomie eingefordert und eine Veränderung der Verfassung. Und wenn man die absoluten Gräueltaten sich anschaut, die von Yats und Poroschenko gegen die eigene Bevölkerung seitdem in Gang gesetzt worden, dann ist der Westen vollkommen diskreditiert. Nicht nur in ihrem Cover-up der Nazis in der Ukraine, sondern eben auch, dass sie die Verbrechen, die diese Leute begehen, eben da vollkommen ignorieren. Inzwischen hat der ukrainische Botschafter in Berlin, ein Herr Melnik, in der populären Talkshow Günter Jauch zugegeben, dass diese ganzen Nazi-Battalions, also Azov und andere, von der ukrainischen Armee kontrolliert werden, was noch fraglich ist, ob das auch so vollkommen stimmt, aber auf jeden Fall, dass sie diese Elemente nutzen im Krieg gegen Russland, mit dem Argument, dass Russland ja schon viel größere Fortschritte gemacht hätte, wenn man nicht mit diesen Nazis da operieren würde. Und das 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Westen ist vollkommen diskreditiert durch diese Haltung. Nun muss man sehen, dass parallel zu dieser ganzen Entwicklung, Farbrevolution, Regimewechsel, es eben auch zu einer Veränderung kam in der Doktrin der NATO. Während früher noch zu der Kuba-Krise die sogenannte MAD, Mutual Assured Destruction Doktrin, herrschte und damit die Auffassung, dass es sinnlos sei, Atomwaffen einzusetzen, weil sie zur Auslöschung der menschlichen Gattung führen würde, ist es eben so, dass inzwischen die Idee sich entwickelt hat, dass es möglich ist, einen atomaren Erstschlag zu gewinnen, durch Modernisierung von Cyberwaffen, von Modernisierung von Weltraumwaffen und dass es also möglich sei, die Zweitschlagkapazität von Russland und China vollkommen zu eliminieren. Das ist also zum Beispiel die Philosophie hinter des globalen Raketenabwehrsystems. Das ist gleichfalls die Idee von Prompt Global Strike. Es ist die Idee der Doktrin gegen China, RC Battle Doctrine. Natürlich haben Russland und China beide sehr deutlich gemacht, dass sie das für völligen Unsinn halten, dass sie, also zum Beispiel Russland hat über Weihnachten die Neuauflage seiner eigenen Militärdoktrin angekündigt und dort explizit gesagt, dass sie sich das Recht vorbehalten, im Falle einer Eskalation selbst präventiv Atomwaffen einzusetzen, um einen solchen Erstschlag abzuwenden. Es wurde auch schon vor 2 Jahren von Russland ganz klar gesagt, dass wenn sie zu dem Schluss kommen, dass ein solcher Krieg nicht mehr zu vermeiden ist, dass sie dann selbst präventiv einen solchen Schlag vornehmen müssen. Und das zeigt, wie gefährlich diese Eskalation der Politik wirklich ist. Der Präsident der russischen Akademie für geopolitische Probleme, Dr. Konstantin Sivkov, sagte im Grunde, dass auch die kürzlich angekündigte Modernisierung der taktischen Atomwaffen in Europa als mögliches Anzeichen für die Vorbereitung eines Krieges gegen Russland gesehen werden muss. Worum geht es bei dieser Modernisierung? Da werden also die Jagdflugzeuge F-16, die Tornado BBC, das Jagdflugzeug F-35 so ausgestattet, dass sie eben Atombomben der sogenannten B-61-12-Klasse transportieren können. Und damit sollen also 5 Länder, die bisher als nicht-nukleare Staaten galten, ausgestattet. Also Belgien, Holland, Italien, Deutschland und die Türkei. Und der schon benannte Experte Hans Christensen sieht in dieser Modernisierung eben auch eine Verletzung des Atomsperrvertrags. Das heißt, damit ist eine vollkommen neue nukleare Kapazität ins Spiel gebracht mit einer höheren Zielgenauigkeit, eine sogenannte nukleare Allzweckbombe. Und dahinter verbirgt sich die Illusion, dass es eben möglich ist, in einem Erstschlag die Zweitschlagkapazitäten Russlands und Chinas auszuschalten und diesen Krieg zu gewinnen. Und auch, dass das Schlachtfeld eines solchen Krieges auf Europa und Asien beschränkt wäre, dass also die USA ausgespart blieben. Der amerikanische Militärexperte Theodor Postol schrieb in dem schon genannten Artikel, dass diese utopische Denkart auf einem fundamentalen Denkfehler beruht, dass es nämlich tatsächlich einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen konventionellen Kriegen, bei denen man versucht, möglichst die militärischen Kapazitäten eines Gegners so weit zu reduzieren, dass er also quasi besiegt ist, im Gegensatz zu einem nuklearen Krieg, wo es also absolut unmöglich sein wird, alle Atomwaffen auszuschalten, weil natürlich jeder das Spiel inzwischen kennt und viele der Atomwaffen sich auf strategischen U-Booten befinden, auf dauernd in Bewegung befindlichen Eisenbahnen, wie im Fall von Russland fahren da dauernd ICBM-Raketen durchs ganze Land, natürlich Silos und verschiedene andere mehr, natürlich die ganze Frage von neuen Waffensystemen im Weltall. Und dass deshalb im Grunde dieses Spielen eben nicht die Idee ist, dass man einen Erstschlag gewinnen kann, sondern man spielt mit der Auslöschung der Menschheit. Und wie John F. Kennedy damals während der Kuba-Krise gesagt hat, falls es jemals zu einem solchen Krieg kommt, dann sind die Menschen, die in den ersten Stunden sterben, die werden sich glücklich preisen im Verhältnis zu denen, die noch einige Woche leben und dann in der Folge des nuklearen Winters irgendwann verhungern und kläglich umkommen. Es ist für normale Menschen sehr schwer, sich in die Denkweise dieser Strategen hineinzuversetzen. Aber ich glaube, man muss die griechische Figur des Zeus, also des Herrn des Olympus, in seinem Kampf gegen Prometheus sich in Erinnerung rufen, der eben auch dachte, er hat alle Macht des Olymps und er kann sich eben durchsetzen. Aber es gibt eben so etwas wie eine höhere Gewalt in der Form der Nemesis. Und die Nemesis in dem Fall wäre eben, dass Zeus selber in einem solchen Atomkrieg umkommt. Und das ist im Grunde die Botschaft, die wir da ganz klar verbreiten müssen. Also die Hysterie, die im Augenblick gegen Griechenland eskaliert und die ist massiv, hat etwas mit dieser Situation zu tun. Weil die griechische Regierung ist durch eine Mehrheit, durch eine Wahl der griechischen Bevölkerung an die Macht gekommen, die ganz klar gesagt haben, sie wollen diese brutale Sparpolitik der Troika nicht mehr. Es wäre eigentlich für jeden guten Demokraten in Europa ein Grund zur Freude, dass die Demokratie in Griechenland sich durchgesetzt hat. Aber wie gesagt, die Hysterie von Herrn Schäuble, von Draghi steigert sich also stündlich. Der wirkliche Grund ist natürlich, dass wenn Griechenland auf seiner Forderung eines Schuldenschnitts oder einer Schuldenkonferenz wie damals im Fall von Deutschland 1953 bestehen würde und sich das durchsetzen würde, dass das im Grunde die gesamten Derivate aller europäischen und amerikanischen Banken sofort in einer Kettenreaktion zum Kollabieren bringen würde. Und das wissen alle und deshalb sind die eben so absolut entschlossen, dass Griechenland eben nicht Erfolg haben darf, weil das natürlich dann eine Symbolwirkung hätte für Italien, Spanien, Portugal, Irland, sogar Frankreich. Die Wahrheit ist, dieses transatlantische Finanzsystem ist hoffnungslos bankrott. Und es ging auch bei den Rettungspaketen für Griechenland nie um wirkliche Zahlungen an Griechenland, sondern von den gesamten Rettungspaketen von einigen dreistelligen Milliardenbeträgen sind nur 3% in Griechenland ausgegeben worden, während die gesamten anderen Geldströme immer wieder zurückgingen an die europäischen Banken. Und auch die Art und Weise, wie dieser Schuldenberg zustande gekommen ist, war eine absolut kriminelle Manipulation. Was damit passieren wird, ist, man wird Griechenland kurzfristig aus dem Euro heraustreiben. Und Griechenland hat schon jetzt sehr gute Beziehungen zu Russland, zu China. China baut den Hafen von Piräus aus und damit wird Griechenland, vorausgesetzt, wir können den Dritten Weltkrieg verhindern, eben eine ganz führende Rolle in der Politik der maritimen Seidenstraße Chinas spielen und damit im Grunde die Rolle wieder übernehmen, die auch das antike Griechenland damals für die Seefahrt gehabt hat. Nun, wir müssen dieses globale Bankrottesystem dringend ersetzen, weil dieses System ist durch und durch kriminell. Handelt sich also nicht um ein Banksystem, wie wir es noch aus der Nachkriegszeit des deutschen Wirtschaftswunders kennen, von Hermann Abs, von Alfred Herrhausen. Das waren noch moralische Banker. Sondern dieses System hat sich mit der Abschaffung von Glass-Steagall vollständig zu einem kriminellen System entwickelt, wo im Grunde der kürzliche Skandal um Hongsheng Banking Corporation, die ja jetzt untersucht werden, nicht nur in Argentinien, in Indien, in der Schweiz, wo Razzien stattgefunden haben, wo man im Grunde festgestellt hat, die Schweizer Filiale der HSBC hat reichen Kunden im Werte von 120 Milliarden Steuerhinterziehung geholfen, ihnen dabei geholfen. Inzwischen ist also auch nochmal auf der Tagesordnung die umfangreichen kriminellen Aktivitäten der HSBC beim Drogenhandel, bei der Geldwäsche für Drogenhandel, für Waffenschmuggel, Diamantenschmuggel, Geldwäsche im großen Stil, die Manipulation von Libor und Euribor, wo die Kunden aller Großbanken über Jahrzehnte um dreistellige Milliardenbeträge betrogen wurden. natürlich die wiederholten Schwindlungen ihrer eigenen Kunden, denen man toxische Papiere verkaufte, von denen man wusste, dass die nichts wert waren. Also wenn man die Gesamtsumme dieser Moral der Banken mal betrachtet, dann ist im Grunde ein absoluter Schnitt wirklich, wirklich absolut wichtig, weil es ist der drohende Zusammenbruch von Wall Street und London und Frankfurt, worin die Kriegsgefahr liegt. Weil diese Banken sind heute in einer geopolitischen Haltung mit der Idee, wenn Asien sich entwickelt und wir selber untergehen, dann riskieren wir lieber einen Krieg, bei dem wir dann hinterher die Kontrolle behalten. Und der wirkliche Kriegsgrund liegt in diesem Kollaps des Finanzsystems. Das ist also wirklich extrem wichtig. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo wir entweder die Chance haben, in einem dritten Weltkrieg die Auslöschung der Menschheit kurzfristig zu erleben beziehungsweise nicht mehr zu erleben, oder wir greifen zu der existierenden Alternative. Und die ist glücklicherweise vorhanden. Im September 2013 hat der chinesische Präsident Xi Jinping in Kasachstan angekündigt, dass China die neue Seidenstraße zur Perspektive Chinas machen würde. Das heißt, in der Tradition der antiken Seidenstraße die Verbindung der Handelswege zwischen China, Asien und Europa auszubauen. Und diese Perspektive wurde dann von Xi Jinping im Oktober 2013 ausgeweitet zur Neuauflage der maritimen Seidenstraße in der Tradition der vielen Reisen des Admiral Sheng He im 15. Jahrhundert. In der Zwischenzeit haben die BRICS-Staaten eine Wirtschaftsallianz geformt, die beschlossen wurde auf der Konferenz in Fortaleza in Brasilien im letzten Juli. Und seitdem ist die über die Hälfte der Menschheit, die BRICS-Staaten, die lateinamerikanischen Staaten, CELAC, UNASUR, ASEAN, verschiedene afrikanische Staaten, arbeiten alle zusammen an einem neuen Wirtschaftsmodell, was, wie Xi Jinping oftmals betont hat, eben nicht auf der Basis von Geopolitik gegen Geopolitik besteht, sondern, wie er das immer nennt, einer sogenannten Win-Win-Politik, bei der alle beteiligten Staaten große Vorteile haben. Die Projekte, die von diesen Staaten inzwischen verwirklicht werden, sind ungeheuer groß. Es wird die transkontinentale Eisenbahn gebaut von Brasilien nach Peru, ein zweiter Panama-Kanal durch Nicaragua, viele, viele Projekte, gemeinsame Kooperationen beim Ausbau der Kernenergie, gemeinsame Raumfahrt. Also es sind einfach wahnsinnig viele Projekte, die zum Beispiel auch die Unterentwicklung Afrikas, Lateinamerikas, großen Teilen von Asiens kurzfristig überwinden werden. Und wo die Grundidee einfach ist, dass man dasselbe chinesische Wirtschaftswunder, was China in den letzten 30 Jahren zu einer industriellen Blüte gebracht hat, wie es für die Industrienationen vorher Jahrhunderte gedauert hat, das hat China in 30 Jahren geschafft. Und diese Idee soll also mit der neuen Seidenstraße eben weltweit verbreitet werden. Das Schiller-Institut hat in der Zwischenzeit unsere ursprüngliche Idee der neuen Seidenstraße, die wir nach dem Kollaps der Sowjetunion 1991 zum ersten Mal präsentiert haben, den Ausbau der Eurasischen Landbrücke, und wofür wir seitdem in Hunderten von Konferenzen und Seminaren geworben haben. Wir haben das inzwischen ausgeweitet zu der Idee der Weltlandbrücke. Das heißt, dass man alle Kontinente durch Infrastrukturkorridore miteinander verbindet. Es handelt sich bei diesem Konzept eben nicht nur um ein Wirtschaftsprogramm. Das heißt, dass wir den Wiederaufbau der Realwirtschaft auf die Tagesordnung setzen, sondern es ist ein vollkommen neues Denken, ein neues Paradigma. Weil es ist völlig klar, dass die Philosophie oder Ideologie, die mit dieser Globalisierung einherging, so dekadent und so zutiefst unmoralisch geworden ist, dass also ein Fortbestand der Menschheit mit dieser Axiomatik, die sich unter anderem in dieser bestialischen, populären Kultur niederschlägt, die also immer mehr auf Satanismus, auf Perversion, auf Gewaltverherrlichung ausgerichtet ist, dass wir diese Ideologie durch eine vollkommen neue Philosophie ersetzen müssen. Der Paradigmawandel, von dem wir sprechen, muss so fundamental sein, wie der Unterschied zwischen dem Mittelalter und der modernen Zeit, was eben eingeleitet wurde damals von Nikolaus von Kues, der eben damals auch sagte, er denkt jetzt Ideen, die vor ihm noch nie ein Mensch gedacht hat. Und er hat dann wirklich vollkommen gebrochen mit der Axiomatik der Scholastik, mit den Gedanken der Peripatetiker und des Aberglaubens, der im Mittelalter und in der Zeit bis zum 14. Jahrhundert in einem dunklen Zeitalter dominierte, und hat durch seine wirtschaftswissenschaftliche und philosophische Methode eben ein neues Denken ermöglicht, das Denken der Coincidentia Oppositorum, der Dr. Ignorantia, was die Basis legte für die moderne Zeit, die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften, der klassischen Kultur und das, wovon wir in den letzten 600 Jahren profitiert haben. Was wir heute brauchen, ist einen völlig neuen Begriff. Was ist die Menschheit? Ist die Menschheit nur ein kleiner Haufen von gierigen, machtbesessenen Betonköpfen wie Herr Draghi oder wie Herr Schäuble? Oder ist die Menschheit nicht vielmehr eine Menschheit, die als einzige Gattung auf der Erde in der Lage ist, immer wieder neue Entdeckungen über die Gesetze des Universums zu machen? Und wenn man diese Entdeckungen nutzt und in der Form von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt anbringt im Produktionsprozess, verbessert es die Lebensgrundlagen, die Lebenserwartung, die Bevölkerungsdichte und überhaupt der Fortschritt der Menschheit wird dadurch erzeugt. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir den Schritt machen müssen, nicht mehr in der Kategorie von Geopolitik zu denken, dass wir geopolitische Blöcke haben wie die EU, die sich gegen die geopolitischen Interessen der sogenannten Schwellenländer verteidigen muss. Das hat zweimal zum Zweiten Weltkrieg geführt im vergangenen Jahrhundert. Sondern wir müssen den Sprung machen, dass wir, genau wie Nikolaus von Kues von der Coincidentia Oppositorum gesprochen hat, wir müssen den Sprung machen zur einen Menschheit. Selbst Nationen, so wichtig die nationale Souveränität auf lange Zeit bleiben wird, weil sie die Stätte der Kultur, der Tradition, der Sprache darstellt, wir müssen den Schritt machen über die Nation hinaus, als die eine Menschheit, als die gemeinsamen Ziele der Menschheit zu denken, wenn wir als Gattung überleben wollen. Und das ist absolut möglich. Wir sind heute auf dem besten Weg. Wir haben über die Hälfte der Menschheit schon bereits in der Richtung dieses Paradigmas. Und ich denke mal, wir haben jetzt einen Prozess im Gang, wo wir Europa und Amerika dazu gewinnen müssen, bei dieser neuen Weltwirtschaftsordnung mitzumachen. Und vor allen Dingen nicht nur bei einer neuen Weltwirtschaftsordnung mitzumachen, sondern wir brauchen eine neue kulturelle Renaissance, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt von allem stellt, der Wirtschaft, der Kultur, und wo im Grunde die menschliche Kreativität, wie sie in den schönsten großen Kunstwerken der klassischen Kultur zum Ausdruck kommt, wieder zur hauptsächlichen Identität der Menschheit wird. Ich bin absolut optimistisch, dass es die Möglichkeit gibt, das zu erreichen. Und aus diesem Grund müssen wir allerdings erstmal die Menschen aufrütteln und vor der Kriegsgefahr warnen und dazu gewinnen, die existierende Alternative der Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten jetzt in Angriff zu nehmen. Und damit wir das schaffen, bitte ich Sie alle ganz herzlich, aber auch ganz dringend bei dieser Anstrengung alles zu tun, mitzuhelfen, dass wir sie verwirklichen können.